Heute spreche ich mit Dietmar Riedl.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Für mich ist es das Schlimmste, was passieren kann. Und tatsächlich war ich familiär auch schon mal davon betroffen, ein Brand. In den letzten Wochen war es in Social Media sehr präsent, dass auch ein Kegelclub wieder Opfer eines Brandes wurde. Heute spreche ich mit Dietmar Riedl, Vorsitzender der KSG Lautenbach. Hallo Dietmar, herzlich willkommen im virtuellen Podcast-Studio.
Hallo Sebastian, schönen guten Abend.
Am 28. Februar hat sich dein Leben mutmaßlich ziemlich verändert. Die KSG Lautenbach ist aktuell seit diesem Datum ohne Heimat und, das ist vielleicht noch schlimmer, hat einiges ihrer Vereinshistorie verloren. Wie geht's dir aktuell?
Ja, es ist schwer verdaulich für viele unserer Kameraden. Ich bin an dem Tag ja von einer Jugendfortbildung aus der Sportschule Karlsruhe heimgereist und komme heim und stehe vor einer brennenden Sporthalle, die letztendlich über 50 Jahre unsere Heimat für den Kegelsport und für ganz viele Sportler war. Es sind natürlich wahnsinnig viele Erinnerungen und Emotionen, die wir dort erlebt haben, verbrannt. Und man muss erstmal schlucken. Ich stand selber eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem brennenden Objekt mit sehr, sehr vielen Schaulustigen, auch mit den Geretteten, die im Restaurant saßen. Es hat dort ja auch noch ein Geburtstag stattgefunden mit über 60 Personen, die alle rausgeholt wurden. Und man kam sich vor wie im falschen Film, als man vor dieser Halle stand.
Wann und wo hast du davon erfahren, dass das passiert ist?
Ich habe meine Kameradin in Mannheim abends abgesetzt und bin dann heimgereist Richtung Lautenbach und bin die B3 lang gefahren von Weinheim und schaute in den Himmel und hatte das Gefühl, da steht irgendwo ein 5 Meter Durchmesser schwarzer Tornado irgendwo über einem Ort und hatte die Vermutung, dass es brennt. Und bin dann wirklich von Weinheim, Sulzbach, Hemsbach, ich bin immer näher an Lautenbach herangefahren und kam dann letztendlich bei unserer Sporthalle an und sah, dass es über unserer Sporthalle, das war ein Bild, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie ein richtiger rabenschwarzer Tornado, Durchmesser 5 bis 7 Meter, der unendlich in den Himmel und über den Odenwald wegzog und das ganze Dach stand in lodernden Flammen.
Was ist dir durch den Kopf gegangen?
Ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich stellte das Auto neben der Halle ab. In dem Moment klingelte auch das Handy. Da hat dann ein Vereinskamerad, der auch in Weinheim war, angerufen. Da hätten Jugendliche haben irgendwie das Dach angezündet und da gingen die ersten Gerüchte los. Und ich habe gesagt, Leute, lasst mich aussteigen. Ich stehe davor, ich gucke und bin auch ausgestiegen. Die ersten 1, 2 Feuerwehrautos waren da und dann ging das Spektakel eigentlich los mit Polizei, mit Absperren. Ich habe eigentlich dann nur noch geguckt nach dieser Menschenmenge. Diese Menschenmenge, die da auf der Kreuzung stand, das waren die Gäste, das war mir eigentlich noch gar nicht bewusst. Ich schaute mich um und sah eigentlich auf jedem Elektrostromkasten, der so an den Straßen, an den Ecken steht, dass da Sektgläser und Weingläser draufstehen. Das machte für mich einen Eindruck, als hätten wir Silvester. Die Leute stehen da, stellen ihren Sekt ab und gucken in den Himmel, wo die Flammen lodern. Und dann sah ich Gott sei Dank in dieser Menschenmenge unseren Hausmeister mit seiner Frau, der eigentlich in der Halle wohnt, der dieses Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, dem seine Wohnung gerade in Flammen stand. Ich war froh, dass ich ihn gesehen habe und er draußen war. Irgendwann habe ich auch den Wirt entdeckt von der Wirtschaft und wusste, okay, es sind eigentlich alle aus der Halle raus. Und mittlerweile sind gefühlt 6 Wehren, 20 Feuerwehrautos angerückt mit Drehleitern und haben, wie man dann im Nachhinein gehört hat, 1,5 Millionen Liter Wasser auf diese Halle geschüttet, um dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr passiert, dass es nicht noch auf andere Gebäude überschlägt und haben versucht, ja, das die ganze Nacht in den Griff zu kriegen.
Mittlerweile ist eine gewisse Zeit vergangen. Mittlerweile wurden auch Ermittlungen vorangetrieben. Darüber sprechen wir dann auch nochmal. Ich befürchte aber, dass du auch als Vorsitzender und Verantwortlicher für die Jugend auch plötzlich ganz neue Aufgaben vor dir hast. Sowas ist ja mit dem Abend, mit dem Brand nicht abgeschlossen. Die Arbeit für euch, für die Ehrenamtlichen, geht dann erst los. Und vor allem das, was ich dann auch immer ganz schlimm finde, die Gedanken sind ja nicht vorbei. Seitdem habt ihr ja keine Kegelbahn mehr. Was ist seit dem 28. Februar bei dir alles passiert?
Ja, seit dem Tag ging praktisch eine tägliche Arbeit los. Ich musste dann sofort Kontakt aufnehmen mit unserem Nachbarort Hemsbach. Da haben wir eine 8-Bahn-Kegelanlage vom KV Hemsbach, mit denen wir schon mal im Gespräch waren, weil es war ja geplant, dass unsere Halle in eine Sanierungsphase geht und wir für 1,5 Jahre während der Renovierung unter dem Einbau einer neuen Kegelbahn ausziehen müssen, waren wir eigentlich schon in Gesprächen mit Hemsbach, dass wir für diese Zeit dort unterschlüpfen. Und ich bin dann, nachdem ich, wie gesagt, mit mehreren gesprochen habe, selber da knapp eine Stunde vor dem Brand stand, bin dann ein Stück weggefahren, habe das Auto abgestellt und habe angefangen zu telefonieren. Ich habe zuerst mal unseren Landesjugendrat informiert, habe seinen Stellvertreter und meinen Stellvertreter mit informiert, weil in dieser Halle war ja auch ein U10-Spieltag geplant, der jetzt nicht mehr stattfinden kann, dass sie alle anfangen, Termine umzulegen. Habe dann sofort den Sebastian Hamm, den Vorsitzenden vom KV Hemsbach, angerufen, habe gesagt, es ist Krise, wir müssen schnellstens sprechen und müssen gucken, dass wir uns zusammen raufen, wann er Termine für persönliche Gespräche hat, dass wir gucken können, wie wir mit unseren Trainingszeiten unterkommen, weil ich habe U14, U19, U10 und aktive unterzubringen von den Trainingszeiten. Und wir mussten ja auch noch 2, 3 Heimspielwochenenden klären, wo wir die jetzt stattfinden lassen, damit wir die Runde beenden können. Und das waren eigentlich mal die ersten Arbeiten. Und dann ging es im Prinzip wie im Taubenschlag, immer wieder Gespräche, oft in Hemsbach mit anderen Vereinen. Bei mir stand das Telefon nicht mehr still. Es ging dann sofort auch eine riesen Solidarität. Alle, die das mitbekommen haben, los und haben angerufen, was ist passiert, was können wir helfen, was können wir tun. Und es kam dann auch innerhalb von 1, 2 Tagen ringsrum bestimmt von 8 Kegelvereinen die Angebote, ihr könnt bei uns trainieren, bei uns sind Bahnen frei, wir können wir euch helfen.
Du hast also funktioniert. Hattest du auch mal Zeit für Emotionen? Weil es war sicherlich schon ein ganz schöner Schock, das, was da passiert ist.
Also Emotionen, muss ich sagen, da bin ich relativ sattelfest. Da muss ich sagen, da tut mir es in der Seele eigentlich mehr weh, wenn ich dann von meinen U14er höre und von meinem Jugendbetreuerteam. Das heißt, die Kids fahren gar nicht mehr an der Halle vorbei. Sie haben Tränen in den Augen und wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Und da habe ich gesagt, ja, wir arbeiten dran und müssen natürlich gucken, dass wir das schnellstmöglich geregelt kriegen. Weil mir natürlich auch klar ist, wenn ich nicht schnellmöglich das Jugendtraining wieder an den Start bekomme, dann verläuft sich das. Dann verliere ich die Jugend. Und das letztendlich die Basis mittlerweile für jedes Überleben eines Kegelvereins oder generell eines Sportvereins ist. Und mir war auch klar, dass ich gar keine Wahl habe, egal wie viele Angebote ich kriege. Ich brauche den Nachbarort. Ich muss gewährleisten, dass meine Jugend U10, U14 auch mit dem Fahrrad an die neue Halle kommen, ohne Elternfahrservice und weitere Hallen eigentlich gar nicht in Frage kommen. Und für mich war jetzt die größte Herausforderung, kann ich mir auch die neue Kegelbahn von der Miete her leisten?
Weil die wir in Lautenbach Kegelbahn, wo ihr jetzt untergekommen seid.
Wo wir jetzt untergekommen sind, weil wir zahlen jetzt, würde ich sagen, gut das Doppelte und die Kosten sind noch nicht geklärt. Also das heißt, wir müssen sind immer noch in Verhandlungen, wie das weitergeht, wo wir letztendlich rauskommen mit unseren Jahreskosten.
Ich glaube, ganz Kegeldeutschland drückt euch die Daumen, dass das auch klappt. Natürlich, das Verständnis ist da, Kosten gibt es heutzutage überall. Die sind zum Teil auch deutlich gestiegen, aber ich drücke die Daumen, dass das klappt. Du hast die Jugendspieler angesprochen und dass die offensichtlich auch sehr leiden, was natürlich gerade auch in dem Alter U10, U14 oder U15, U19 schon ein ganz schöner Schock ist, das vielleicht auch ja die Bilder gesehen zu haben. Ihr habt bei 80 Mitgliedern 15 Jugendliche, was ein Ausrufezeichen ist. Ihr habt das DKBC-Jugend-Gütesiegel, ich glaube in Silber, Genau. Ihr habt mit dir den richtigen Mann, der auch im Landesverband aktiv ist, einen engen Draht zu Michael Parzefall hat, zum DGBC-Jugendvorsitzenden. Wie haben die Jugendlichen bis jetzt diesen Wechsel aufgefasst und wie läuft die emotionale Verarbeitung dieses Ganzen?
Wir haben jetzt aktuell diese Woche zum ersten Mal das Jugendtraining wieder aufgenommen. Wir müssen oder sind ja happy, dass wir das bekommen. Und wir haben jetzt auch die Zeiten ändern müssen, da wir natürlich die 1:1 unsere Trainingszeiten so nicht rübernehmen konnten, weil wir ja in Laudenbach den Vorteil hatten, wir hatten von Montag bis Freitag die Trainingszeit. Also wir hatten die Bahn rund um die Uhr gemietet. Nun müssen wir gucken, wo wir zwischen den zwei Clubs in Hemsbach, zwischen der Bahn frei und der Vorwärts hineinschlüpfen. Und somit haben wir jetzt die U19 dienstags 3 Stunden, haben mittwochs 2 Stunden U14. Donnerstags machen wir unsere Aktiven und heute war praktisch U10 das erste Mal, dass wir die unterkriegen. Und jetzt ist es für alle mal neu, auch von den Zeiten und den Tagen her. Und manche müssen sich jetzt auch erstmal drauf einstellen, müssen gucken, wie es mit ihrer Schule läuft und ihre Fahrradwege. Somit hatten wir jetzt diese Woche, sage ich mal, 50% unserer Jugendlichen auf der Bahn, die, sage ich mal, in Hemsbach gut angekommen sind. Und ab nächste Woche gehe ich davon aus, dass wir 80-100% am Start haben und sie dann im Prinzip ja so wieder betreuen können, wie wir es eigentlich gewohnt sind.
Der Umzug nach Hemsbach wäre für euch gekommen.
Ihr habt uns gekommen nächstes Jahr im April etwa.
Also April 27 wäre es für euch eh dorthin gegangen, denn man hätte diese Halle saniert und ihr wärt dann irgendwann zurückgekommen. Das war ja, glaube ich, auch ein längerer Prozess. An welchem Punkt wart ihr da?
Also der Umbau selber, wenn wir jetzt ausgezogen werden, 27, man hat ein Vierteljahr bis 1,5 Jahr hätte die Sanierung stattfinden sollen und laut Amt hätte Ende 29 auch mit dem Bundeszuschuss für Laudenbach, den es mal gegeben hat, von 6 Millionen, um diese Halle zu sanieren, der hätte Ende 29 abgerechnet sein müssen. Also gingen wir schwer davon aus, dass wir Ende 29 wieder auf neuen Bahnen in Laudenbach wieder einziehen. Nach diesem Brand und nach diesem Schaden, der jetzt schon auf 13 Millionen tituliert ist und wo jetzt momentan die Statiker arbeiten, Sie wissen ja noch nicht, gibt es einen Teilabriss, muss die Halle ganz abgerissen werden, das steht noch in den Sternen. Aber wenn die Halle, egal was passiert, und ein Teilneubau, ein Ganzneubau, wir werden die nächsten 5 Jahre keine Halle in Laudenbach haben. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Hast
was letztendlich bedeutet für unsere U14er, bis wir eine neue Halle haben, sind die alle erwachsen.
Hast du eine Sorge, dass das schwierig wird mit den Jugendlichen dort?
Also ich glaube, dass wir so einen guten Draht, so ein gutes Team haben, dass wir das gut hinbekommen. Also dass wir da also wirklich, für mich ist das, wie soll ich das sagen, für mich ist unser Kegelverein oder unsere Jugendarbeit wie eine dritte Familie. Ich bin persönlich der Meinung, dass ein Sportverein so wichtig ist, dass gerade für die Schwierigkeit der aktuellen Jugend in ihrem Heranwachsen, egal wie arg die Wellen oder die Schwierigkeiten in der Schule sind oder auch privat, familiär, muss es immer noch einen Fels in der Brandung geben und das muss der Sportverein sein. Und das ist das, was ich eigentlich lebe und sage, egal wer wo was, zu uns kann man immer kommen, wir sind immer da, wir halten fest zusammen und ich glaube, das wissen meine Jugendlichen, was sie an uns haben.
Und das weiß, glaube ich, auch ein Großteil von Kegel Deutschland. Ich habe schon gesagt, ihr habt das DKPC-Gütesiegel in Silber, ihr habt echt was auf die Beine gestellt. Wenn man von 80 Mitgliedern 15 Jugendliche hat, dann ist es in der heutigen Zeit ein ganz dickes Ausrufezeichen. Ich gehe mal auch davon aus, dass auch deswegen die Welle der Solidarität gerade in den sozialen Netzwerken unter den Keglerinnen und Keglern auch sehr groß war. Was hat dich für Nachrichten erreicht?
im Prinzip nur die positivsten Nachrichten. Also ich muss sagen, jeder, und das ist ja das Schöne, dass man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Also ringsrum hat sich jeder Verein Hilfe angeboten, sei es in Form von Trainingszeiten oder im Prinzip nicht nur mit offenem Ohr und netten Worten. Es sind sogar Überlegungen von unserem Club aus Eppelheim, dass sie für uns ein Benefizspiel mit der U23-Nationalmannschaft organisieren wollen. Es ist also von A bis Z, ob es Kugelspenden sind, ja, braucht ihr Kugeln, braucht ihr, wir gucken im Keller, wir machen, wir tun und letztendlich durch unseren Spendenaufruf natürlich auch Geld spenden, um das ganze Material, was auch kaputt ist, wieder anzuschaffen.
Was ist kaputt? Was kannst du aktuell schon sagen?
Im Prinzip, ich kann sagen, es ist alles weg. Ich habe schon die ersten Fotos gesehen. Es gibt keinen Regieraum mehr. Wir haben, ich sag mal, die komplette Technik, die mal auf der Kegelbahn war. Also PC, Drucker, Fernseher, Bildschirm an der Wand, ob das Beamerleinwand, Musikanlagen, Lichtorgel für Disco-Kegeln, Spielzeug für Kinder, das ganze Trainingsmaterial der Jugend, die Turnierkugeln. Es ist komplett das Material, was wir brauchen, wenn wir an Heimspielen Bewirtung machen. Von der Herdplatte über die Kaffeemaschine, über die Kühlschränke. Es gibt nichts mehr. Und es wird alles, was nicht verbrannt ist, wird so von einem Brandgeruch, ist so durchzogen, dass man es eigentlich nicht mehr verwenden kann. Im Prinzip stehen wir eigentlich komplett bei Null. Wer seine Kugeln nicht zu Hause hatte, hatte keine mehr. Wir haben die ersten Spieler, die ihre Kugeln jetzt schon privat nachgekauft haben. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken. Ich habe dann heute gesehen, dass jetzt beim UC-Training die C-Kugeln, die 12 Zentimeter Kugel zu wenig sind, wo wir nachkaufen müssen. Wir haben keine Koordinationsleiter, wir haben keine Hütchen, wir haben das ganze Material, um Kinder auszubilden, ist im Prinzip verbrannt. Mhm. Im Prinzip können wir aktuell nur nutzen, was Hemsbach hat. Ganz klar, das sind Erwachsenenkugeln, das ist die B-Kugel für die U14, die paar C-Kugeln, die sie haben. Und den Rest müssen wir einfach wieder anschaffen. Dann müssen wir einfach wieder loslegen.
Und dafür findet ihr auch den Link zum Crowdfunding-Projekt in der Beschreibung oder in den Shownotes. Unterstützt KSG Laudenbach hier. Ich glaube, das Geld ist da gerade sehr nötig, beziehungsweise auch am richtigen Fleck. In letzter Zeit hat sich dieses Thema Crowdfunding ja auch gut entwickelt im Kegeln. Da halten wir zusammen. Das finde ich sehr positiv. Die Weinheimer Nachrichten berichten ja auch sehr umfangreich darüber. Ich habe mir im Vorfeld ein paar Artikel angeguckt und da auch ein Bild gesehen. Du hast gesagt, dass du Fotos gesehen hast. Rein kommt man, glaube ich, noch nicht oder darf man überhaupt noch nicht rein, auch weil die Halle eventuell auch einsturzgefährdet ist. Jetzt seid ihr nicht der einzige Club, der jetzt heimatlos ist. Wie geht es den anderen Sportabteilungen, die dort ihre Turniere und ihre Trainings ausgerichtet haben?
Den anderen Sportvereinen geht es im Prinzip so dramatisch wie uns. Sehr hart hat es auch die Kunstradfahrer getroffen, die jetzt eigentlich gerade komplett frisch vor ihrer Turniersaison stehen. Sie hatten in unserer Sporthalle alle ihre Fahrräder, ihr Werkzeug, alles geparkt. Mir war gar nicht bewusst, dass ein Kunstrad einen Wert von 3.000 Euro hat. Da ist ja keine Bremse, da ist nichts dran. Da stehen 20 Fahrräder, die wahrscheinlich den Flammen zum Opfer gefallen sind, wo man noch nicht weiß, das ist ein Schaden von 60.000 Euro. Die müssen sich jetzt gebrauchte Räder, ausgediente Räder leihen und müssen gucken, wie sie irgendwie ihren Sport machen, ob es unsere Ringer sind, denen ihre Ringermatten und ihr Material verbrannt ist. Wir hatten jede Sportart, die in dieser Halle war, wir waren ja ausgebucht eigentlich, die Halle war ringsrum genutzt. Es hat eigentlich jeden getroffen, muss man wirklich sagen. Und da gab es auch, da ja auch meine Schwiegertochter auch beim Kunstrad ist, also es gab auch schon viele Tränen, weil das einfach unvorstellbar ist, wenn man dann praktisch ja so machtlos ist und ja dann vielleicht auch kein Material, kein Sportgerät hat, um seinen Sport erstmal weiter auszuüben. Mir war zum Beispiel auch nicht bewusst, dass ein Kunstrad, wenn es nicht verfügbar ist, bis zu 5 Monate dauert, bis sowas überhaupt produziert oder geliefert werden kann.
Krass. Das ist ein ganz schöner Schlag, den ihr da verkraften müsst. Was ich gelesen habe, ist, und das hast du ja auch erwähnt, dass der Hausmeister seine Wohnung an der Halle hat und seit dem 28. Februar somit obdachlos ist. Wie ist da der aktuelle Stand? Weißt du das?
Ja, also wir haben ihn, oder die Gemeinde hat ihn dann erstmal in einem Hotel in Oberlaudenbach untergebracht, dass er erstmal versorgt ist. Es wurde dann auch sichergestellt, der gute Mann wird dieses Jahr 80 und braucht natürlich auch Medikamente. Und das hat dann Gott sei Dank, nachdem der Brand gestillt war, waren auch nochmal Feuerwehr und Sanitäter drin, haben seine Notfallmedikamente rausgeholt. Und da hat dann auch sofort, weil er ja früher ganz engagierter Handball, nicht nur Trainer oder auch Schiedsrichter war, hat sofort auch eine Crowdfunding-Aktion stattgefunden. Das waren, ich glaube, innerhalb von 4 Stunden waren 15.000 Euro gesammelt, weil auch er muss alles neu anschaffen. Mhm. Kleider, auch seine Erinnerungen sind ja verbrannt, aber er steht wirklich bei Null. Und die Gemeinde ist da drauf und dran, sucht ihm jetzt erstmal eine Mietwohnung und muss jetzt gucken, dass er unterkommt. Aber ich glaube, die sind kurz vor Abschluss oder vielleicht hat er es auch jetzt schon geschafft. Weil das ist schon mit 80 Jahren alt oder mit dem Alter von 80 Jahren ist das natürlich schon eine Riesenbürde.
Ja.
Und er war halt auch immer unsere gute Seele. Er hat da drin gewohnt. Egal, wann irgendein Sportverein die Halle verlassen hat, abends 23 Uhr, 24 Uhr kam er aus seiner Wohnung und hat die Halle abgeschlossen. Wenn es ein Problem gab, auch auf der Kegelbahn, man brauchte den Volker nur anrufen. Volker, kannst du mal kommen? Volker war immer da. Volker ist für uns eine der guten Seelen und deswegen bin ich auch ganz happy, dass es auch für ihn sofort so funktioniert hat, dass alle gespendet haben, weil das ist auch ein ganz, ganz wertvoller Kamerad.
Ich drücke auch hier die Daumen, dass er vor allem die Neueröffnung oder die Wiedereröffnung, den Aufbau der Halle auch erlebt und vor allem dann auch das rote Band eventuell mit durchschneiden darf. Das wird ja für ihn sicherlich auch ein sehr emotionaler Moment nach der Zeit dann werden. Wie sieht der aktuelle Alltag bei dir aus? Du bist berufstätig, du bist ehrenamtlich aktiv. Über die 15 Jugendlichen sprechen wir gleich nochmal. Aber du bist natürlich auch, und das hast du mir im Vorfeld gesagt, auch sehr viel unterwegs, gerade wegen der Kegelbahn, eben dieses Ankommen, dass du das managst. Wie sieht deine Woche gerade aus?
Im Prinzip ist meine Woche momentan eigentlich jeden Abend irgendwas für das Thema Kegeln. Das ist auch meine Passion, muss man einfach sagen. Außer das, was ich hier kegeln muss, darf natürlich auch die Arbeit nicht liegen bleiben. Ich bin jetzt auch für Nordbaden als stellvertretender Landesjugendwart unterwegs, bin dann auch auf Ländervergleichen dabei, auf den Kadertrainings. Nächstes Wochenende endet unsere U10-Spielrunde, wo ich immer der Organisator bin und die Medaillen schleifen lasse und die Siegerehrung mit durchführen muss nächsten Samstag. Dann organisiere ich gerade in 2,5 Wochen, also über Ostern, haben wir ein 2-Tages-Kadercamp mit Hessen und Nordbaden mit Übernachtung, wo ich auch mit die Verantwortung trage und habe dann immer Besprechungen, mache die komplette Verpflegungsplanung. Also im Prinzip bin ich eigentlich jeden Abend, steht irgendwas an. Und dann natürlich auch Rundenspiele. Wir müssen morgen früh, geht's um 10 Uhr aus dem Haus, da muss ich schon an unserer Halle oder vor unserer alten Halle stehen. Dann fahren wir nach Hambrücken und machen mit unserer Männermannschaft ein Auswärtsspiel. Am Sonntag fahren wir nach Waldhof. Und so ist eigentlich meine Woche. Und ich habe natürlich jetzt auch dafür gesorgt, dass ich diese Woche jeden Abend auf der Kegelbahn bin, um natürlich auch meine Leute mit einzuweisen. Es sind neue Pulte, sie brauchen Schlüssel, sie müssen rein, sie müssen raus. Wir sind dort Gäste in Hemsbach. Ich möchte natürlich auch, dass der beste Eindruck dort ist, dass immer alles tipptopp ist, dass wir auch das alles mit Wertschätzung übernehmen. Und somit habe ich gesagt, ich schließe auf, ich schließe ab. Ich bin jetzt die nächsten 2 Wochen rund um die Uhr jeden Tag da, um zu gucken, wenn es irgendwo Probleme gibt, dass das einfach geregelt wird.
Und das hast du jetzt nur so halb angedeutet, du kegelst selber auch noch.
Ja.
Kegelst du dann nur oder trainierst du auch? Hast du Zeit fürs Training?
Training jetzt weniger, muss ich jetzt momentan wirklich sagen. Im Moment ist es tatsächlich so, Training für die Jugend, manchmal dann halt, um die Jugend ein bisschen anzufeuern, mal mit dem einen oder anderen ein Battle auf der Bahn. Aber ansonsten, dass ich, wäre eigentlich donnerstags unser Männertraining, wo ich dann eigentlich auch trainieren würde. Aber das geht natürlich jetzt momentan, besteht da keine Chance gerade, weil im Moment muss man wirklich gucken, dass erstmal alle ankommen, dass es wirklich funktioniert. Jetzt sind wir 3 Mitglieder, die jetzt Schlüsselgewalt haben für die neue Halle und trotzdem muss irgendeiner immer da sein und muss alles machen. Und da ich ja schon immer das Mädchen für alles bin, das heißt, auch wenn wir am Wochenende Heimspiele haben, ich richte die Kasse vor, ich muss gucken, dass Brötchendienst gemacht wird, ich muss das Spiel leiten, ich muss den PC bedienen, Kegel selber, also ich bin nicht rund um die Uhr.
Wie gewinnt man heutzutage 15 Jugendliche für seinen Club? Was ist dein Geheimnis?
Bei uns ist es so mit der Jugend, dass wir, ich glaube generell, man muss natürlich relativ offen gegenüber Jugendlichen sein. Man muss ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Wünsche, das muss man natürlich aufnehmen. Aber heute ist es tatsächlich so, wenn man einen hat, der wirklich Spaß hat, 1 oder 2, dann muss man die wirklich dazu bewegen, bring bitte einen Kumpel mit. Hast du nicht noch einen Klassenkamerad? Es ist meistens, entsteht so eine Mannschaft heute aus einer Clique heraus, die dann sich auch privat gut kennen, sich gegenseitig auf Geburtstagen einladen. Und dann habe ich jetzt den Riesenvorteil, dass von meinen Jugendbetreuern und Trainern ein Pärchen, unsere liebe Evi und unser lieber Rainer, 2 ihrer Buben, einmal habe ich einen U19er und einen U14er von ihnen, die eigentlich relativ erfolgreich bei uns kegeln. Und dafür konnte ich sie dann auch als Trainer gewinnen für unsere Jugend. Und gleichzeitig bringen die dann ihre Bekannten mit. Und man muss dann immer wieder Werbung dafür machen.
Und dann
kommt es. Und durch diese Werbung, die wir dann machen und durch die eigene bringen, war jetzt unser Thema natürlich, dass unsere U14 von dem Jahr komplett, also unsere U10 in U14 wurde. Und wir keine U10er mehr hatten und wir jetzt ganz frisch, mit U10 beginnen. Da wurde ich jetzt auch von einer Keglerin aus Weinheim angesprochen. Ihr 6-jähriger Sohn möchte es probieren. Und da habe ich gesagt, auf alle Fälle. Wir müssen jemanden finden, der als Betreuer sich die Zeit nimmt, der auf der Bahn steht. Und wenn ein 6-jähriger kegeln will, muss das losgehen. Dann hatten wir plötzlich noch einen 2. 6-Jährigen und dann fängt man an, in seinem Verein rumzuerzählen, pass mal auf, habt ihr keine Nachbarn? Wie sieht's aus? Ist irgendjemand, der Spaß am Kegeln hat? Und dann geht das los. Und inzwischen haben wir wahrscheinlich am nächsten Freitag bei unserer U10 schon 5 Leute auf der Bahn stehen.
Respekt und Glückwunsch zu dem Erfolg. Ich gehe mal von aus, viele haben jetzt zugehört. Und werden auch versuchen, das bei ihrer Jugend anzuwenden. Ich habe auch heute erst gesehen, dass es bei mir in Oberfranken, wo ich zu Hause bin, auch Turniere gibt, U10-Turniere, Angebote gibt, dass da auch im Sommer in Verbindung mit Schaumparty draußen auch drinnen gekickelt wird. Also da ist gerade viel in der Bewegung, was top ist. Das ist unsere Zukunft, die brauchen wir. Und es braucht vor allem Menschen wie dich, die sich darum kümmern. Ich vermute, dass es dich dann auch sehr trifft, dass aus dem Gerücht Jugendliche hätten die Halle angezündet oder zumindest sind ursächlich mit dem Feuer für das Feuer zuständig, offensichtlich jetzt auch Wahrheit wird. Also die Staatsanwaltschaft hat gegenüber den Weinheimer Nachrichten bestätigt, dass es offensichtlich ein Jugendlicher oder Jugendlichen waren, die da der das Feuer entsprechend gelegt haben oder die zumindest da irgendwie in Verbindung stehen. Beschäftigt dich sowas?
Ja, auf alle Fälle. Also man kommt sich manchmal dann wie in einem falschen Film, sage ich immer, vor. Ich war ja an dem Tag selber mit meiner Kollegin für unseren Verband auf der Sportschule, um uns fortzubilden, um ein Jugendschutzkonzept für den Verband und später auch für die einzelnen Vereine zu entwickeln und machte da meine 8-Stunden-Einheit und komme nach Hause und Jugendliche haben meine Halle abgebrannt. Und ich muss eigentlich sagen, ich sah ja meine Kegelhalle wie mein 2. Wohnzimmer. Die Zeit, die ich da verbracht habe, das Engagement ob es Reparaturen waren, Pflege, auch wenn sie schon alt war. Also das war mein Ding. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, man steht manchmal davor und denkt, es kann nicht wahr sein, was bei manchen Jugendlichen im Kopf vorgeht. Und so hart, wie es jetzt klingt, deswegen ist ja auch diese Arbeit in diesen Sportvereinen so wichtig. Wie schon unsere alten Kegler immer gesagt haben, jeden Jugendlichen, den wir durch den Sport von der Straße holen, dass sie nichts Dummes machen, dass sie nicht Alkohol verfallen oder, dann haben wir, wie gesagt, in unserem kleinen Universum haben wir schon was Gutes bewirkt. Und man meint manchmal, dass es auch eigentlich mit den Großstädten ist. Ich meine, Laudenbach hat 6.500 Einwohner und vor 2 Jahren haben sich tatsächlich auch 2 15-jährige Mädchen an Heiligabend bei uns vor den Zug geworfen. Und so weit darf es nicht kommen. Da muss ich einfach sagen, da muss jeder mithelfen. Wir müssen gucken, dass unsere Jugend in dieser doch für sie schweren Zeit mit Digitalisierung aufwachsen und. Da müssen wir alle mithelfen. Und wie gesagt, ich kann es für mich nur in meinem kleinen Universum praktisch mit meinen Möglichkeiten, aber wenn jeder da mithilft und macht Jugendarbeit, sei es im Sport oder in anderen Vereinen, das ist eigentlich Gold wert.
Die Ermittlungen werden zeigen, wenn sie abgeschlossen sind, was da wirklich passiert ist. Ich glaube, das ist jetzt schon schlimm genug, wie du sagst, das wünscht man keinem, auch keiner Familie, dass sowas passiert. Und die Reaktion deiner Kinder zeigt ja, dass es gerade auch bei Gleichaltrigen, glaube ich, schwierig ist, sowas zu verarbeiten. Lass uns noch mal kurz über was Positives sprechen. Du hast mir im Vorfeld von eurer Kegelscheune erzählt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, in Laudenbach gibt es eine Tradition, das ist die Laudenbacher Froschkerbe. Wir haben dann also wirklich, das ist so, der Frosch ist in Laudenbach so ein bisschen wie so das kleine Wappentier. Wenn man nach Laudenbach über die B3 kommt an den ersten Kreisel, haben wir aus, ich sag mal 1,50 m, 1,80 m große Metallfrösche, die ein kleines Froschkonzert darstellen und wurde von einer Laudenbacher Kunstschmiede gestellt. Und wir haben dann in der Froschkerbe, wird dann ganz traditionell der Frosch aus dem Bach geholt und dann geht ein Kerbeumzug durch den Ort mit unseren Traktoren und dann gibt es in Laudenbach einfach 3 Tage Kerbe und die ist geboren worden aus den Sportvereinen und den generellen Vereinen in Laudenbach, dass in den Höfen im Prinzip so eine kleine Straußwirtschaft gemacht wird und die Kegler haben auch so eine Scheune und in einer dieser Scheune haben wir eine 70 Jahre alte Kegelbahn, eine selber gebaute, die wir vor Jahren noch im Handbetrieb hatten. Das heißt, unsere Kegel wurden praktisch von Hand aufgestellt und die Kugel wieder von Hand nach vorne gerollt. Und inzwischen haben wir das ein bisschen modernisiert, dass wir tatsächlich einen 70 Jahre alten Stellantrieb installiert haben in der Scheune, damit im Prinzip die Kegel allein sich wieder aufrichten und die Kugel von alleine wieder vorkommt. Das Ganze mit einem leicht verkürzten Anlauf. Und da machen wir dann immer im September, das erste Septemberwochenende ist das in Laudenbach, wenn die Kerbe stattfindet, wo wir dann praktisch ein Preiskegeln machen, wo man wirklich für kleines Geld, für 1,50 Euro dreimal kegeln kann und kann dann Preise gewinnen, die wir dann auch ausloben. Und da wird über diese 3 Tage bis zu 3000 Mal gekegelt. Und da muss man sagen, das ist für uns auch so ein bisschen Fahnenschwenken, nicht nur für den Sport, auch für die Kultur und das Vereinsleben.
Steht das Datum für 26 schon fest?
Das steht schon fest, ja. Das kann ich dir auch gleich sagen. Wie gesagt, das erste komplette Septemberwochenende, das ist, glaube ich, etwas nicht direkt der erste. Ich blätter einmal kurz vor, dann sage ich dir das sofort. Dann kannst du das sehen, wann das gemacht wird. Das ist, da bin ich dann gleich bei die, so hier.
Das ist der Vorteil, wenn man den Podcast am Handy, am Telefon aufnimmt. Wir telefonieren, statt am Computer zu machen. Da kann mein Gesprächspartner mal kurz wohin laufen und im Kalender gucken.
Jawohl. Und wir haben es hier. Also die Kerbe ist diesmal vom 5.9. Samstag bis Montag, der 7.9. Das sind die 3 Tage Kerbe in Laudenbach.
Also Kegel Deutschland, falls ihr an dem Wochenende nichts zu tun habt, ab in den Odenwald. Das klingt auf jeden Fall, was ihr da aufgebaut habt, nach einer Menge Spaß. Du hast gesagt, ihr habt einen Stellmotor hinten reingebaut. Wo habt ihr den her?
den haben wir vor 5 Jahren, hat eine Wirtschaft in Sinsheim zugemacht und da gab es praktisch im Keller eine Kegelbahn und die hat inseriert und da haben wir gesagt, komm, die 500 Euro gönnen wir uns, wir fahren hin mit dem gesamten Team und einem Hänger und haben den einfach ausgebaut. Und man muss sagen, es war ein Gewaltakt, also nicht nur den rauszutragen, aus den Räumlichkeiten rauszukriegen mit dem gesamten Equipment, weil unser Vierpass stand ja schon für Handbetrieb und haben dann den anderen einfach oben drauf gebaut, hatten ihn aber, weil uns dann Corona dazwischen gefunkt ist, war er abgebaut, war in dem Hänger und wurde dann die ganze Corona-Zeit fast 3 Jahre lang in dem Hänger gelagert, bis wir wieder an den Hänger gingen zum Auspacken und Aufbauen. Ich bin ehrlich, ich hätte nicht geglaubt, dass wir den nie ans Laufen kriegen, aber wir haben ihn ans Laufen gekriegt.
Wer hat ihn ans Laufen gekriegt?
Dass einer unserer Mitglieder oder 2 Mitglieder bei uns sind ein bisschen elektrofit und dann haben der eine Papa ist auch Elektriker und da haben wir dann wirklich lange getüftelt. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber wir haben durch ganz Kegeldeutschland telefoniert, weil man hat natürlich Kabel gekappt. Wir haben ja auch den Stellpult mitgenommen. Am Anfang waren wir so ein bisschen der Kinderglaube, wir brauchen ja bei Kerbekegeln nur aufstellen und wieder runterlassen, aber das geht natürlich nicht ohne den Automat und die Bremsen. Und dann, wenn man dann sich das Kabel, was man abgeschnitten hat, anguckt und da sind dann plötzlich 32 bis 64 Drähte drin, 7-mal gelb, 8-mal rot, 15-mal grün gefühlt, wie kriegt man das wieder zusammen? Und wir haben es irgendwann geschafft, in Norddeutschland einen Kegelbahnbauer zu finden, der diese 70 Jahre alte Kegelbahn in seiner Karriere mal gebaut hatte, der unser Problem verstanden hat, wie wir das wieder elektrisch anschließen müssen, damit uns keine Platine durchbrennt, dass wir sie überhaupt mal wieder unter Strom nehmen können. Und das war, ich glaube, ein Akt von einem Dreivierteljahr, bis das alles wieder stand. Aber letztendlich haben wir es dann hingekriegt.
Also noch mehr Gründe, zu euch zu kommen im September. Und vor allem den Kontakt musst du mir im Nachgang mal geben. Lass uns noch mal ganz kurz über dich sprechen, denn du hast jetzt viel erzählt, was du tust. Und wir wissen alle, dass die Kegelsaison so langsam dem Ende entgegengeht. Wann hast du mal Zeit für dich?
Das ist gut eigentlich. Also bei dem, was ich an Pensum abwickel, wenig. Aber man muss einfach sagen, für mich, ich bin so ein Typ, ich kann nicht still sitzen.
Das glaube ich dir.
Ich bin Außendienstler. Ich fahre jedes Jahr seit knapp 30 Jahren 50.000 Kilometer, verbringe ich auf der Autobahn, besuche meine Kunden, bin in 3 Bundesländern unterwegs und muss sagen, ich bin ein Mensch, der hat kein Fernweh. Für mich ist runterkommen, mal wenn ich nicht im Auto sitze, wenn ich mal im Prinzip nicht irgendwo rausfahren muss. Deswegen ist zum Beispiel mein Jahresurlaub ist 2 Wochen Kerbe-Laudenbach. Da ist erstmal 1 Woche Aufbau, 1 Woche Kerbe und anschließend der Abbau. Und das ist etwa etwas, was mich innerlich befriedigt, wenn es funktioniert. Und das ist einfach, mein Job war schon immer, wenn man was macht, macht man es richtig. Und ich möchte es ja am Laufen halten. Ja, ich möchte, dass das Ganze, ja, dass ein Verein wie unsere KSG nicht ausstirbt. Und ich merke immer wieder, es muss immer ein paar geben, die rund um die Uhr Vereinsmeier sind, sonst funktioniert es einfach nicht. Aber für mich runterkommen ist dann wirklich abends. Dann ist alles gut. Dann kann ich mir mal zum Runtergucken, dann gucke ich mir irgendwas im Fernsehen an. Am besten keine Nachrichten, weil da kommt man heute leider nicht mehr Zug mit runter. Und dann schalte ich einfach ab und dann ist gut. Mhm. Aber da bin ich relativ pflegeleicht in so Sachen.
Okay. Ich ziehe den Hut vor dir. Auch wenn du selber sagst, dass dir das Pensum gut tut, ist es nicht selbstverständlich. Und ich bin fest davon überzeugt, wer einen 70 Jahre alten Kegelaufstellautomat inklusive Technik auf einem Anhänger platzieren kann und aufbauen kann und das Ganze wieder anschließen kann, der wird auch diese herausfordernde Zeit ohne Heimat überstehen. Und mit dir an der Spitze wird es funktionieren. Ich drücke dir von Herzen fest die Daumen, dass es ab sofort nur noch aufwärts geht und dass vor allem du die Momente auch genießen kannst, zwischen von A nach B rennen oder fahren, auch mal durchschnaufen kannst, und wünsche dir jetzt vor allem einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit dass wir das technisch jetzt auch noch hingekriegt haben. Danke dir, Dietmar.
Lieber Sebastian, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, wegen Spendenaufruf und unsere Situation auch für Kegel Deutschland darzustellen, und wünsche dir auch einen schönen Abend und danke dir auch, dass du auch für unseren Sport durch deinen Podcast auch so viel Gutes bewirkst. Danke dir.
Sehr gerne.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.